das Sie anlegen. Wenn ihr Lord Commander Mormont trefft, überbringt ihm meine herzlichsten Grüße und sagt ihm, dass ich die Nöte der Nachtwache nicht vergessen hätte. Ich wünsche euch ein langes Leben und einen angenehmen Dienst, my Lord.
Nachdem Janos Slynt begriffen hatte, dass er nicht umgehend hingerichtet werden würde, kehrte die Farbe in sein Gesicht zurück. Er schob das Kinn vor.
»Das werden wir ja sehen, Gnom, Zwerg. Vielleicht findet gar ihr euch auf diesem Schiff wieder. Was haltet ihr davon? Vielleicht geht ihr zur Mauer.«
Er lachte brüllend und dennoch bange.
»Ihr und eure Drohungen, warten wir's ab. Ich bin des Königs Freund, wisst ihr? Wir wollen uns doch einmal anhören, was Joffrey dazu zu sagen hat. Und Littlefinger und die Königin, oh ja, Janos Slynt hat viele gute Freunde. Schauen wir erst einmal, wer in See sticht, das verspreche ich euch.«
Slynt machte auf dem Absatz kehrt wie einer der Wachleute, zu denen er einst gehört hatte, und eilte mit dröhnenden Schritten durch den Saal. Er stieg die Stufen hinauf, riss die Tür auf und stand einem großen Mann mit langem Gesicht Auge in Auge gegenüber. Der Mann trug einen schwarzen Brustharnisch und einen goldenen Umhang. An den Stumpf seines rechten Unterarmes war eine eiserne Hand geschnallt.
»Janos«, sagte er,
und die tiefliegenden Augen unter der gewölbten Stirn und dem graumelierten Haar glitzerten. Sechs Goldröcke betraten hinter ihm den kleinen Saal, derweil Janos Slynt zurückwich.
»Lord Slynt«, rief Tyrion, »vermutlich kennt ihr Sir Jaselyn Bywater bereits, unseren neuen Kommandanten der Stadtwache.«
»Auf euch wartet eine Sänfte, Milord«, sagte Sir Jaselyn zu Slynt.
»Der Hafen ist weit entfernt und dunkel, und die Straßen sind bei Nacht nicht sicher. Männer!«
Während die Goldröcke ihren einstigen Kommandanten hinausdrängten, bat Tyrion Sir Jaselyn zu sich und überreichte ihm ein Pergament.
»Es wird eine lange Reise für Lord Slynt, und er wird sich nach Gesellschaft sehnen. Kümmert euch darum, dass diese sechs auf der Sommertraum zu ihm stoßen.«
Bywater überflog die Namen und lächelte.
»Wie ihr wünscht.«
»Dieser eine«, sagte Tyrion leise, »Deem, richtet dem Kapitän aus, es würde nicht übel genommen werden, falls er noch vor Eastwatch versehentlich über Bord gehen würde.«
»Man hat mir berichtet, die Gewässer im Norden seien sehr stürmisch, Milord.«
Sir Jaselyn verneigte sich und verließ mit wehendem Umhang den Saal. Tyrion saß allein da und nippte an den Resten des guten dornischen Weins. Diener kamen und gingen und räumten Speisen und Geschirr vom Tisch. Er sagte ihnen, sie sollten den Wein stehen lassen. Nachdem sie fertig waren, schwebte Varys herein. Seine wallende, lavendelfarbene Robe passte zu dem Geruch, den er verströmte.
»Oh, sehr schön gemacht, mein verehrter Lord!« »Warum habe ich dann diesen bitteren Geschmack auf der Zunge?«
Er drückte die Finger an die Schläfen.
»Ich habe Ihnen aufgetragen, Aller Deem ins Meer zu werfen, und ich bin arg versucht, mit euch das Gleiche zu tun.« »Ihr wäret von dem Ergebnis enttäuscht«, erwiderte Varys. »Die Stürme kommen und gehen, die Wellen schlagen zusammen, der große Fisch frisst den kleinen, und ich paddle weiter. Dürfte ich euch um einen Schluck von dem Wein bitten, der Lord Slynt so sehr gemundet hat?«
Tyrion deutete mit einer Geste auf die Karaffe und runzelte die Stirn. Varys füllte sich einen Kelch.
»Ah, süß wie der Sommer!«
Er nippte abermals.
»Ich höre die Weintrauben auf meiner Zunge singen.« »Ich habe mich schon gewundert, was für ein Geräusch das ist. Sagt den Trauben, sie sollen still sein, mein Kopf platzt gleich. Es war meine Schwester.« »Nur wollte der ach so treue Lord Janos es nicht preisgeben. Kersai hat die Goldröcke zu diesem Bordell geschickt.«
Varys kicherte nervös. Demnach hatte er es die ganze Zeit gewusst.
»Diesen Teil der Geschichte habt ihr ausgelassen«, warf Tyrion ihm vor. »Eure eigene Schwester«, antwortete Varys und schaute dabei so traurig drein, als würden ihm im nächsten Moment die Tränen kommen. »So etwas sagt man einem Mann nur ungern ins Gesicht, Milord. Ich hatte Angst davor, wie ihr es aufnehmen würdet. Könnt ihr mir vergeben?«
»Nein«, fauchte Tyrion. »Mögt ihr verdammt sein, mag sie verdammt sein!«
Kersai durfte er nicht anrühren, so viel wusste er, noch nicht, selbst wenn er es wünschte, und dessen war er sich gar nicht mehr so sicher. Dennoch wurmte es ihn, da zu sitzen und armseligen Kerlen wie Janos Lynd und Elodim gegenüber eine Scharade von Gerechtigkeit zu mimen, während seine Schwester ihren unbarmherzigen Weg weiterverfolgte.
»In Zukunft werdet ihr mir alles berichten, was ihr erfahrt, Lord Varys. Alles!«
Der Eunuch grinste vielsagend.
»Das könnte viel Zeit in Anspruch nehmen, verehrter Lord. Ich erfahre eine Menge.«
»Nicht genug, um dieses Kind zu retten, scheint mir.«
»Leider, leider nein. Es gab noch einen Bastard, einen Jungen, und er war älter. Ich habe versucht, ihn außer Gefahr zu bringen, doch muss ich gestehen, ich hätte nie gedacht, dass der Säugling in Gefahr wäre, ein Mädchen niederer Herkunft, noch dazu unehelich, jünger als ein Jahr, und die Mutter eine Hure. Welche Bedrohung sollte sie darstellen?«
»Sie war Roberts Kind«, antwortete Tyrion bitter.
»Das hat Kersai offenbar genügt.« »Ja, höchst bedauerlich. Ich muss mir die Schuld für den Tod des armen kleinen Kindes in ihrer Mutter zuschreiben. Sie war so jung und hat den König geliebt.«
»Tatsächlich?«
Tyrion hatte das Gesicht des toten Mädchens niemals gesehen, aber vor seinem inneren Auge verwandelte sie sich in Shae und auch in Tysha.
»Kann eine Hure jemanden wahrhaft lieben? Ich möchte das bezweifeln. Nein, antwortet nicht.« »Manche Dinge will ich gar nicht wissen.«
Shae hatte er in einem großen Fachwerkhaus untergebracht, das seinen eigenen Stall, einen Brunnen und einen Garten hatte. Diener kümmerten sich um ihre Wünsche.